Wir beschäftigen uns ja an diesen drei Abenden mit einigen Gedanken aus dem fünften Buch Mose. Wir haben gestern gesehen, dass uns dieses Buch den Gehorsam lehrt, dem Gehorsam Gottes Wort gegenüber. Und haben zugleich gesehen, dass wir in diesem Buch mehr als in anderen Büchern des Alten Testamentes den Segen des verheißenen Landes vorgestellt bekommen. Und in diesem Land gibt es einen Ort, den Gott gerade in diesem Buch ganz besonders hervorhebt und den er in diesem Buch, nur in diesem Buch, 21 Mal nennt. Und damit wollen wir uns heute Abend beschäftigen. Wir beginnen in 5. Mose 12. Ich lese zunächst die 6 Vorkommen in diesem Kapitel und wir werden dann nach und nach die anderen Vorkommen noch lesen. 5. Mose 12, ab Vers 2 lese ich. Ihr sollt alle Orte ganz und gar zerstören, wo die Nationen, die ihr vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben. Auf den hohen Bergen und auf den Hügeln und unter jedem grünen Baum. Und ihr sollt ihre Altäre niederreißen und ihre Bildsäulen zerbrechen und ihre Aschenriemen mit Feuer verbrennen und die geschnitzten Bilder ihrer Götter umhauen. Und ihr sollt ihren Namen aus jenem Ort vertilgen. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nicht so tun, sondern den Ort sollt ihr aufsuchen, den der Herr, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dahin zu setzen, dass er dort wohne, und dahin sollst du kommen. Dann Vers 10. Seid ihr aber über den Jordan gezogen und wohnt ihr in dem Land, das der Herr, euer Gott, euch erben lässt, und er verschafft euch Ruhe vor allen euren Feinden ringsum, und ihr wohnt sicher, so soll es geschehen, der Ort, den der Herr, euer Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, dahin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete. Eure Brandopfer und eure Schlachtopfer, eure Zehnten, und das Hebopfer eurer Hand und alle Auswahl eurer Gelübde, die ihr dem Herrn geloben werdet. Und ihr sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, freuen, ihr und eure Söhne und eure Töchter und eure Knechte und eure Mägde und der Levit, der in euren Toren ist, denn er hat weder Teil noch Erbe mit euch. Hüte dich, dass du deine Brandopfer nicht an jedem Ort opferst, den du siehst, sondern an dem Ort, den der Herr in einem deiner Stämme erwählen wird, dort sollst du deine Brandopfer opfern und dort alles tun, was ich dir gebiete. Vers 17, du darfst in deinen Toren nicht den Zehnten deines Getreides und deines Mostes und deines Öls essen, noch die Erstgeborenen deines Rind und deines Kleinviehs, noch alle deine Gelübde, die du tust, noch deine freiwilligen Gaben, noch das Hebopfer deiner Hand, sondern vor dem Herrn, deinem Gott, an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, sollst du es essen. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit, der in deinen Toren ist. Und du sollst dich vor dem Herrn, deinem Gott, erfreuen an allem Erwerb deiner Hand. Hüte dich, dass du den Leviten nicht verlässt, alle deine Tage in deinem Land. Wenn der Herr, dein Gott, dein Gebiet erweitern wird, so wie er zu dir geredet hat und du sprichst, ich will Fleisch essen, weil deine Seele Fleisch zu essen begehrt, so darfst du Fleisch essen nach all deiner Herzenslust. Wenn der Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dahin zu setzen, fern von dir ist, so darfst du schlachten von deinem Rind und von deinem Kleinvieh, das der Herr dir geboten hat, so wie ich dir geboten habe, und in deinen Toren essen, nach all deiner Herzenslust. Dann Vers 26. Jedoch deine heiligen Dinge, die du haben wirst, und deine Gelübde sollst du nehmen und an den Ort kommen, den der Herr erwählen wird. Und deine Brandopfer und das Fleisch und das Blut sollst du auf dem Altar des Herrn, deines Gottes, opfern. Und das Blut deiner Schlachtopfer soll an den Altar des Herrn, deines Gottes, gegossen werden, und das Fleisch magst du essen. Soweit zu Beginn Gottes Wort. Bevor das Volk Israel in das Land Kanaan gekommen ist, hat Gott ihnen nicht nur den Segen, die Herrlichkeit des Landes gezeigt, sondern er hat ihnen auch vorgestellt, dass er dort einen Ort haben würde, einen Ort erwählen wird, wo er wollte, dass bestimmte Dinge geschehen sollen. Zum Beispiel, dass die Opfer dorthin gebracht werden. Und so weiter. Wir werden das im Verlauf des Abends noch sehen. Einen Ort hat er erwählt. Und wenn man jetzt bedenkt, ich habe das schon gesagt, 21 Mal spricht Gott Mose und damit dem Volk Israel gegenüber von diesem einen Ort. Dann fragt man sich, was wird wohl das Volk Israel mit dieser Ankündigung gemacht haben? Wenn Gott ihnen, sie waren kurz vor dem Gehen über den Jordan in das Land, 21 Mal in kürzester Zeit, ja, man darf sich ja nicht vorstellen, dass das jetzt Monate gewesen ist hier, das fünfte Buch Mose, sondern es war eine Rede nach der anderen, die Gott durch Mose an das Volk gerichtet hat. 21 Mal, dann zeigt das die Bedeutung, die Gott diesem Ort beimisst. Und dann kann man doch annehmen oder nicht, dass das Volk, wenn es gerade in das Land gekommen ist, dann Gott fragt, ja, was ist denn dieser Ort? Wo ist er denn? Wo sollen wir denn da hinkommen? Nun kann man sagen, gut, ersten fünf Kapitel, dem Buch Josua, da müssen sie erstmal in das Land kommen. Zweitens, sie müssen erstmal das Land freiräumen von den Feinden. Ja, denn es ist klar, dass dieser Ort in Ruhe nicht genossen werden könnte, solange die Feinde immer noch um sie herum waren. Aber spätestens, als dann Josua 13 die Lose verteilt wurden, um das Land aufzuteilen, spätestens dann hätte man doch fragen können, oder nicht? Und wir finden von diesem Fragen nichts. Wir finden das Silo in dem Bereich von Ephraim, wo Josua der Führer war, dass das zu dem zentralen Ort wurde, wo das Zelt der Zusammenkunft dann war. Aber wir lesen keinen Hauch davon, dass danach gefragt worden wäre. Warum sollte unbedingt an dem Ort oder in dem Landteil, wo der aktuelle Führer war, warum sollte gerade da dieser Ort gewesen sein? Gott hatte dazu nichts gesagt. Dann finden wir in dem Buch Josua am Ende, dass Josua selber ihnen mit allem Ernst vorstellt, dass sie bei Gott verharren sollen. Und er sagt ihnen schon vorher, dass sie das nicht tun werden. Das Buch der Richter offenbart das in jeder Hinsicht, ja, wie ein Schritt nach dem anderen nach unten geht in dem geistlichen Zustand des Volkes. Sie rufen immer wieder zu Gott, sie bringen sogar Richter 20 in diesem Kampf, den Brüderkrieg inmitten des Volkes Israel, lassen sie die Bundeslade herholen durch Pineas, den Hohenpriester oder den Sohn des Hohenpriesters zu der Zeit. Eine Geschichte, die vermutlich ganz am Anfang der Richterzeit stattgefunden hat. Aber an Fragen, was denn mit der Bundeslade geschehen soll, wohin die denn kommen soll. Ja? Sie wird da aus Bethel geholt, auch schon seltsam. Das Zelt in Silo, die Bundeslade in Bethel, alles seltsame Zustände. Aber kein Mensch fragt danach, wo willst du Gott jetzt eigentlich der Ort? 21 Mal hat er davon gesprochen. Dann kommt Saul. Im Buch Samuel, Niedergang, kein Fragen danach. Erst als David durch Gott Ruhe bekommen hat, mehr oder weniger in seinem Reich, da kommt auf einmal dieses Fragen. Und Gott schätzt dieses Fragen derart hoch ein von Seiten Davids, dass er in Psalm 132 darüber einen Psalm, ein Gedenklied aufschreiben lässt. Psalm 132, da heißt es in einem Stufenlied, Vers 1 in der Mitte, gedenke Herr dem David all seine Mühsal, der dem Herrn schwor, ein Gelübde tat dem mächtigen Jakobs, wenn ich hineingehe, in das Zelt meines Hauses, wenn ich steige auf das Lager meines Bettes, wenn ich Schlaf gestatte meinen Augen, Schlummer meinen Augenlidern, bis ich eine Stätte finde für den Herrn, Wohnungen für den mächtigen Jakobs. Da ist doch auf einmal einer, ein einziger, der danach fragt: Gott, wo möchtest du eigentlich wohnen hier in diesem Land? Und Gott schätzt das so sehr, dass er diesen Psalm uns wiedergegeben hat. Nun, was hat das für eine Bedeutung für uns? Wir leben nicht im Land Kanaan. Das Land Israel hat auch für uns gar keine besondere Bedeutung heute, weil es kein heiliges Land ist. Das war es damals. Das wird es in der Zukunft wieder sein. Aber heute ist das ein Land wie jedes andere auch. Das kann also nicht von Bedeutung für uns sein. Aber ein Ort, den der Herr, euer Gott, erwählt, um seinen Namen dahin zu setzen. Finden wir das nicht im Neuen Testament? Doch, das finden wir. Und das ist ja nichts Neues, wenn ich das jetzt sage, aber ich möchte das ausdrücklich zeigen, dass wir das jetzt nicht einfach im Alten Testament haben und das irgendwie auf unsere Zeit heute übertragen, sondern dass der Herr Jesus von diesem Ort, der in der heutigen Zeit ein geistlicher Ort ist und doch ein materieller Ort. Ja, wir kommen nicht irgendwie geistlich zusammen, ohne dass wir uns treffen, persönlich, leibhaftig an diesem Ort. Und davon spricht der Herr Jesus in Matthäus 18. In Matthäus 18 spricht er auf einmal ganz unvermittelt von der Versammlung. Von der Versammlung, die offensichtlich an einem Ort ist, weil man der Versammlung etwas sagen soll, wo etwas nicht stimmt inmitten der Gläubigen. Und dann zeigt er in Matthäus 18, Vers 18, dass diese Versammlung, dass sie Autorität besitzt. Autorität zu lösen, Sünde von jemand zu lösen, also in die Gemeinschaft aufzunehmen, Autorität zu binden. Das heißt, Sünde an jemanden zu binden und ihn auszuschließen, hinauszutun aus der Gemeinschaft. Warum hat sie diese, oder in welcher Haltung hat sie diese Autorität? Das ist Vers 19. Weil sie als eine betende Versammlung zusammenkommt. Weil es solche sind, die in Abhängigkeit von Gott handeln, im Gebet ihm gegenüber. Und warum haben sie Autorität? Das ist Vers 20. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Weil sie versammelt sind im Namen des Herrn oder zu seinem Namen hin, weil das der Anziehungspunkt, der Sammlungspunkt für diese Gläubigen ist, Christus. Und dann sagt der Herr, dann bin ich in ihrer Mitte. Da wohne ich in ihrer Mitte. Das ist, was neutestamentlich die Bedeutung dieses Ortes ist. Da, wo zwei oder drei, mögen es nur zwei oder drei sein oder 150, versammelt sind zu dem Herrn Jesus hin, wo er Autorität hat, wo er das Sagen hat, wo er führt, nicht Menschen führen, wo er die Freiheit hat zu benutzen, wen er will. Wir finden Einschränkungen in 1. Korinther 14, dass das nur Brüder sein können. Aber dem Grundsatz nach, er führt, wo die Dinge nicht vorherbestimmt sind, schon gar nicht von Menschen, da ist er in der Mitte. Wo man seinen Namen, das heißt seine Person, sein Werk und das, was er über die Versammlung Gottes sagt, 1. Korinther 12, Vers 12, 13, der Christus, wo man auch das verwirklicht, was Gott über die Versammlung Gottes im Neuen Testament sagt. Da wohnt er. Wir wollen jetzt diese 21 Stellen einmal nicht rein historisch nehmen, was das für Israel bedeutete. Das haben wir gelesen bei den ersten sechs schon mal. Sondern was das für eine geistliche Bedeutung für uns heute hat. Nochmal, es ist ein geistlicher Ort. Ja? Das ist nicht ein Ort auf der ganzen Erde, wie es damals tatsächlich nur einen Ort auf der ganzen Erde, nur einen Ort in Israel gab. Sondern heute ist das, wo immer diese zwei oder drei zusammenkommen. Und das kann an so und so vielen Orten gleichzeitig sein. Entscheidend ist, dass Christus der Sammlungspunkt ist, die Autorität. Und wie wir das in dem Lied gesungen haben, natürlich durch sein Wort. Dadurch offenbart er sich uns. Dadurch teilt er uns mit, was seine Gedanken sind. Sein Wort, das ist die Autorität in dem Versammlungsleben. Das Erste, was wir lernen in diesen Versen, Kapitel 12, Vers 2 bis 5 vielleicht, ist, dass im Unterschied zu dem Heidentum, wo unter jedem grünen Baum, auf den Hügeln überall alle möglichen verschiedenen Götter waren, dass in Israel damals ein Gott da war und dieser eine Gott an einem Ort wohnte. Das spricht von dem einen Gott und von der Einheit, die er in und durch einen Ort gegeben hat. Seht ihr, wir haben heute auch nicht verschiedene Gottheiten. Gott hat sich offenbart in drei Personen und er bleibt doch in diesen drei Personen der eine Gott. Und da gibt es nicht irgendwie, wie man das heute so erlebt, interreligiösen Dialog oder dergleichen. Da gibt es nicht, du hast deinen Gott, ich habe meinen Gott. Da gibt es einen Gott. Und das ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Dieser eine Gott, der sich in Christus offenbart hat, und der Heilige Geist ist Gott. Dieser Gott wohnt inmitten derer, die die Versammlung Gottes bilden. Das kannst du ganz grundsätzlich nehmen, wie 1. Korinther 3 das sagt, dass Gott inmitten der Versammlung ist, dass er die Versammlung bewohnt, Gott der Heilige Geist. Oder wir beziehen das auf das Zusammenkommen, da wo das die Versammlung bis heute sichtbar wird. Wie wir das heute zweimal verwirklicht haben, zum Brotbrechen, wodurch das eine Brot deutlich wird, ja, dass es diese eine Versammlung ist und zugleich Christus, der das Brot ist. Oder auch, als wir heute Nachmittag versammelt waren, zu dem Namen des Herrn Jesus hin, wo wir darauf warten, dass er uns belehrt, wo er der Sammlungspunkt und der Austeilende ist. Ein Gott. Ein Ort. Es gibt nicht verschiedene geistliche Orte. Das war ein Ort in Israel. Und so gibt es auch nur einen geistlichen Ort heute. Matthäus 18, Vers 20. Da ist eben nicht egal, was man für Überlegungen, für Grundsätze oder so hat. Das ist ein Ort. Und die Frage, die wir uns immer wieder neu stellen müssen, ich sage nicht jeden Sonntag, aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, sind wir an diesem geistlichen Ort? Nochmal, es ist ein Ort, wo man auch praktisch zusammenkommt. Wie hier in diesem Raum. Aber nicht dadurch, dass wir in diesem Raum sind, sind wir in geistlicher Hinsicht, also auf der Grundlage der Schrift, so versammelt. Sondern nur, wenn die Grundsätze, wenn der Sammlungspunkt stimmt. Und das kann sich verändern. Wir haben das erlebt, oder nicht, in den letzten 30 Jahren, dass solche, die an Orten zusammenkamen, wo das wahr war, ja, wo man so zusammengekommen ist, die Grundsätze sich verändert haben. Und auf einmal andere geistliche Grundsätze verwirklicht wurden. Und da ist keiner von uns, keiner ist gefeit davor. Keiner kann sagen, das kann uns an unserem Ort, wo wir uns versammeln, nie passieren. Wenn wir nicht Gottes Wort gehorsam sind und bleiben, dann werden wir genau dasselbe erleben, was andere Zusammenkommen erlebt haben, die sich irgendwann auf einem anderen geistlichen Boden versammelt haben. Es ist ein Ort. Das heißt nicht heute, dass diejenigen, die an diesem Ort zusammenkommen, die Versammlung sind. Nicht einmal die Versammlung an dem Ort. Ja, dazu gehören immer alle Gläubigen. Und das müssen wir uns unbedingt in unseren Herzen bewahren. Und doch bleibt bis heute bestehen, was der Apostel Paulus in 1. Korinther 11 sagt, dass man nämlich als Versammlung zusammenkommen kann. Das ist in einem negativen Zusammenhang, formuliert er das. In 1. Korinther 11, Vers 18, zuerst einmal, wenn ihr als Versammlung, das heißt in dem Charakter der örtlichen Versammlung zusammenkommt, und da mögen nur wenige sein, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass es der Charakter der Versammlung ist, das heißt, dass es in Übereinstimmung mit Gottes Wort über die Versammlung ist. Und dann mögen es nur wenige sein. Das ist der geistliche Ort. Diese Gläubigen werden nie sagen, wir sind die Versammlung. Sie versammeln sich als Versammlung. Aber zu der örtlichen Versammlung gehören bis heute alle Gläubigen an diesem Ort. Nun, wir sehen, deshalb habe ich die Verse 2 und 3 gelesen, dass die Heiden da unter jedem grünen Baum und überall ihre Götter angebetet haben. Und wenn man die Geschichte des Volkes Israel dann weiterliest, dann wird man feststellen, das haben sie ihnen nachgemacht. Sie haben nicht nur den wahren Gott angebetet, sondern alle möglichen Götzen haben sie auch eingeführt in ihr Leben. Ich sage das deshalb, weil wir das auch tun können. Wir werden vermutlich keiner von uns irgendwie auf die Idee kommen, sich einen Buddha ins Haus zu stellen, ja? Oder irgendwie andere Götter dieser Art. Aber in meinem persönlichen Leben kann es doch Götzen geben. Götzen haben im Alten Testament immer eine Bezugnahme zu Gottesdienst. Ja? Das müssen wir einfach festhalten. Wir müssen aufpassen, dass wir zu schnell davon sprechen, dass jemand einen Götzen hätte. Im Alten Testament ist auffallend, dass Götzen immer in Verbindung standen mit Gottesdienst. Und doch dürfen wir nicht übersehen, dass der Apostel Johannes seinen ersten Brief endet, und da geht es überhaupt nicht um Gottesdienst, mit der Warnung: Kinder, hütet euch vor den Götzen. Das heißt, dass es doch leichter sein kann, dass in unser Leben Dinge hineinkommen, die einen solchen Stellenwert bekommen, dass wir gewissermaßen sie anbeten. Wir haben im Moment eine Fußball-Europameisterschaft und ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass für viele Menschen und auch für viele Gläubige der Fußball zu einem Götzen geworden ist. Wenn ich eines Fußballspiels wegen, um es sehen zu können zum Beispiel, eine Zusammenkunft der Gläubigen darauf verzichte, dann kann ich nicht zu einem anderen Schluss kommen, als dass der Fußball zu einem Götzen für mich geworden ist. Der ist mir so wichtig, dass ich den göttlichen Segen, den er geben will, durch ein Zusammenkommen, sagen wir in der Gebetsstunde, oder in anderer Weise, dass ich bereit bin, darauf zu verzichten. Wir können das alles noch ganz vornehm ummanteln. Ja? Ich bin in einer Situation auch, wo wir noch kleinere Kinder haben, wo in die Gebetsstunde wir nicht beide Elternteile gehen können. Aber wenn seltsamerweise, immer wenn Fußballspiele sind, ich als Fußballinteressierter nicht da bin, ja, ich dann meine Frau schicke, da ist doch irgendwas faul, oder nicht? Seien wir ehrlich und selbst gegenüber. Gott sieht sowieso in mein Herz. Er sieht genau, was mein Götze ist. So, und der Fußball ist jetzt nur mal ein Beispiel, ja. Und es sollte sich niemand zurücklehnen, weil er damit kein Problem hat. Ja, es gibt so und so viele andere Punkte, die in meinem Leben, wenn ich vielleicht mit Sport überhaupt nichts am Hut habe, ja, dann gibt es andere Dinge, die können für mich genauso zentral werden, dass ich sie in den Mittelpunkt mehr oder weniger meines Lebens stelle. Das war bei dem Volk Israel so. Und das ist unsere Geschichte. Ja, das ist ein Spiegel für mein Leben und auch für unser gemeinsames Glaubensleben. Der zweite Punkt ab Vers 11 scheint mir zu zeigen, dass dieser Ort verbunden ist mit dem großen Thema dieses Buches, Gehorsam. Er sagt ihnen den Ort, Vers 11, den der Herr, euer Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Dahin sollt ihr alles bringen. Das heißt, ihr seid nicht frei zu tun und zu lassen in Verbindung mit dem, was ihr habt. Das waren bei ihnen die Tiere, die Opfer, wie ihr das wollt. Sondern ihr müsst gehorsam sein und das tun, was ich euch in Verbindung mit diesem Ort vorschreibe. So ist das auch im Blick auf die Versammlung Gottes. So ist das auch im Blick auf die Zusammenkommen als Gläubige. Gottes Wort sagt über das Zusammenkommen nicht sehr viel. Aber das, was es sagt, das erfordert unseren Gehorsam. Da können wir nicht drüber hinweggehen. Und jetzt können wir uns das vielleicht ein Stück weit leicht machen, weil das nicht unser Problem ist. Ja, wenn Gottes Wort in 1. Korinther 14 sagt, die Frauen sollen schweigen und ich gehe darüber hinweg, dann bin ich ungehorsam. Und damit habe ich diesen Ort verloren, diesen geistlichen Ort. Aber das ist nur ein Punkt. Es gibt andere Punkte, die Gottes Wort über die Versammlung sagt. Über die Beziehung der örtlichen Versammlung zur weltweiten Versammlung. Die sie sagt über das Zusammenkommen zur Auferbauung. Die sie sagt über das Zusammenkommen auch des Gedächtnismahls. Ein jeder prüfe sich selbst. Wenn ich da Unreinheit in die Zusammenkunft bringe, meint ihr nicht, das ist ungehorsam? Wenn ich Dinge nicht in Ordnung bringe, die zwischen mir und Gott stehen, oder die zwischen mir und meinem Bruder stehen? Sind wir wirklich gehorsam? Vers 14 zeigt den dritten Punkt und zeigt, dass an diesem Ort, und das finden wir immer wieder, die Brandopfer zu opfern sind. Hier wird jetzt nur von dem Brandopfer gesprochen. Bei anderen wird von allen verschiedenen oder jedenfalls mehreren verschiedenen Schlachtopfern gesprochen. Deshalb scheint mir hier ein Schwerpunkt darauf zu liegen, dass es der Ort der Anbetung ist. Dass die Versammlung, finden wir im Neuen Testament, 1. Timotheus 2, ist ein Bethaus. Sein Ort, wo wir zu Gott beten. Aber dieser Ort ist auch ein Ort der Anbetung. Und schaut euch das mal an. Es gibt kaum noch christliche Zusammenkommen, wo man das Gedächtnismahl des Herrn an jedem ersten Tag der Woche hat. An vielen Orten ist das einmal im Monat. Ich meine geistlichen Orten. Und es gibt manche, das ist noch gerade mal einmal im Jahr. Dabei ist der erste Charakter, den Gott diesem Ort gibt, ist, dass man da die Opfer hinbringt. Es ist der Ort, wo wir Gott Anbetung bringen. Deshalb ist uns dieses Zusammenkommen des Gedächtnismahls so wertvoll. Weil es die Möglichkeit ist, gemeinsam Gott Anbetung zu bringen. Es gibt keine vergleichbare Äußerung wie die in Johannes 4, dass wir von Gott lesen, dass er etwas sucht. Aber er sucht Anbeter. Und deshalb kommen wir an jedem ersten Tag der Woche. Und natürlich könnten wir das häufiger tun. Ganz am Anfang der christlichen Zeit haben sie es häufiger getan. Da waren sie täglich zusammen. Aber offensichtlich nach einer gewissen Zeit war es dieser erste Tag der Woche, Apostelgeschichte 20, Vers 7, wo man zum Gedächtnis des Herrn zusammenkam. Auch wir wollen das beibehalten. Wir wollen uns das frisch bewahren, ja, in unseren Herzen, dass das ein Ort der Anbetung ist, wo wir mit Dankbarkeit und mit Freude Gott nahen, um ihn anzubeten. Die Verse 17 bis 19, also das vierte Vorkommen, zeigen uns, dass es der Ort ist, wo man den Zehnten hingebracht hat. Ja, von dem Zehnten ist in Vers 17 die Rede, Vers 19 heißt es ausdrücklich, hüte dich, dass du den Leviten nicht verlässt. Und damit ist gemeint, ihm den Zehnten zu geben. Es ist der Ort, wo die Sammlung stattfindet. Das ist auch wertvoll. Wir finden es ganz neutestamentlich, ja, wenn ihr Hebräer 13 vergleichen wollt, wo der Schreiber dieses Briefes davon spricht, in Vers 15, Hebräer 13, Vers 15, durch ihn, durch Christus, nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das ist die Anbetung, die wir Gott bringen. Und dann heißt es sofort weiter, das Wohltun aber und Mitteilen vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Wir sehen also, dass miteinander verbunden werden, Anbetung und das Geben. Bei dem Zehnten, ich kann das jetzt nicht lang erklären, aber der Zehnte ist überhaupt kein Vorbild für uns, dass wir irgendwie 10%, wovon von Brutto, von Netto oder wovon überhaupt geben sollen. Im Alten Testament ist der, wenn von einem Teil geredet wird, steht der Teil immer für das Ganze. Wenn bei dem Mann die Vorhaut abgeschnitten wurde, bei der Beschneidung, dann ist das ein Hinweis darauf, dass Gott den ganzen Menschen nicht gebrauchen kann. Ein Teil wurde abgeschnitten, um deutlich zu machen, der sündige, natürliche Mensch ist vollständig unbrauchbar für Gott. Wenn sie den Zehnten gegeben haben, also einen zehnten Teil vom Ertrag und so weiter, dann soll damit deutlich gemacht werden, das ist die geistliche Bedeutung für uns, dass alles Gott gehört. Das ist der Zehnte. Wenn wir also etwas geben, dann geben wir nicht den Zehnten, sondern wir gehören ganz Gott. Das heißt, wir geben von dem, was Gott sowieso gehört, dem Herrn gehört. Davon geben wir. Aber hier ist ja doch der Zehnte, das Geben ist doch ein Hinweis auf die Sammlungen. Und 1. Korinther 16 macht auch deutlich, dass diese Sammlungen in Verbindung mit dem Zusammenkommen als Versammlung stattgefunden haben, wenn sie zusammenkamen an dem Sonntag, an dem ersten Tag der Woche. So wollen auch wir geben. Ich höre das immer mal wieder, dass Geschwister nicht geben oder wenig geben, weil sie kein Vertrauen haben zu den, ich sage mal neutestamentlich, Diakonen, Dienern, 1. Timotheus 3, die Verantwortung für die eingelegten Gaben haben. Und das ist ein durch und durch unbiblischer Gedanke, dass man sagt, ich vertraue denen nicht. Natürlich müssen wir als solche, die diesen Dienst ausüben, müssen wir vertrauenswürdig sein. Unbedingt. Wir sollen alles tun, dass die Geschwister Vertrauen zu uns haben. Aber es ist ein gottgemäßer Grundsatz, dass an dem Ort, wo man sich versammelt, da damals in Israel, in Jerusalem eben, dass man dorthin den Zehnten bringt, dass man dorthin die Gaben einbringt. Lasst uns daran festhalten. Dass du darüber hinaus auch noch persönlich geben magst und kannst, alles wahr. Aber das ist der zentrale Ort, wo Gott das ausdrücklich mit verbindet. Und der zweite Korintherbrief überhaupt ist erstaunlich, wenn man mal das Neue Testament durchsieht, was das Neue Testament über das Geben sagt. Das ist so ausführlich, wie wir das niemals denken würden. Und es wird verbunden, und das ist irgendwie zu Herzen gehend, damit, dass Christus, 2. Korinther 8, der reich war, um unsertwillen arm geworden ist. Das wird uns als Vorbild für das materielle Geben vorgestellt. Und wenn ihr dann noch Philipper 4 lest, wo der Apostel Paulus sein Herz den Philippern öffnet, dafür, dass sie ihm jetzt wieder eine Gabe gegeben hat, und wer ihnen sagt, das ist wie ein Wohlgeruch für Gott, also vergleichbar mit dem, was Christus war für Gott, das zeigt uns den Wert des Gebens, gerade in Verbindung mit diesem Ort. Dann in Vers 21 und folgende sehen wir, dass uns gezeigt wird, dass das Volk Israel Fleisch, wenn sie weit von dem Ort weg wohnten, nicht immer nach Jerusalem auf den Altar bringen mussten. In der Wüste war es so, wer Fleisch essen wollte, musste das Fleisch auf den Altar bringen. Sonst gab es keine Möglichkeit, Fleisch zu essen. Aber jetzt waren sie im Land und Gott hat Rücksicht genommen, wenn einer da im Norden wohnte, weiß ich nicht, da in dem Teil von Sebulon zum Beispiel, der konnte ja unmöglich jedes Mal, wenn er Fleisch essen wollte, da nach Jerusalem reisen. Und hat Gott ihnen gesagt, ihr dürft das auch an den Orten essen, natürlich nur reines Fleisch, aber da dürft ihr auch schlachten, natürlich das Blut durften sie nicht essen, auch da nicht, und durften von dem Fleisch essen. Das Essen ist ein Symbol, ein Hinweis auf Gemeinschaft. Und wir sehen hier, dass Gemeinschaft, die wir als Gläubige miteinander haben dürfen, ja, das Essen, das hat ja, da hat sich ja nicht einer hingesetzt und hat den Hirsch dann alleine gegessen, verspeist, ja, sondern das war in der Familie und mit mehreren zusammen haben sie gegessen. Das ist das Symbol der Gemeinschaft. Das dürfen wir als Geschwister haben, auch wenn wir nicht zusammenkommen als Versammlung. Ich weiß gar nicht, ob uns das bewusst ist, dass das eigentlich eine Gnade Gottes ist, dass er nicht sagt, Gemeinschaft der Gläubigen gibt es nur an dem Ort, wo man zusammenkommt, sondern dass wir Gemeinschaft miteinander haben dürfen. Und doch verbindet Gott immer damit, dass das Blut ja nicht gegessen werden durfte. Das heißt nichts anderes, als dass er die Gemeinschaft immer mit Christus verbindet. Und da wollen wir uns mal fragen, wie sieht denn unsere Gemeinschaft, wie sieht der Inhalt unserer Gemeinschaft eigentlich aus? Freuen wir uns in Christus, wenn wir beisammen sind? Oder freuen wir uns über unseren tollen Urlaub? Wir dürfen uns unbedingt über einen Urlaub freuen. Wir dürfen uns auch darüber austauschen. Aber der eigentliche Inhalt, der eigentliche Mittelpunkt von Gemeinschaft ist nicht ein Gespräch über mehr oder weniger nebensächliche Themen. Da müssen wir nicht zugeben, dass es bei uns genau umgekehrt ist. Dass der wesentliche Inhalt unseres Miteinanders alles Mögliche ist, nur nicht Christus. Wie war das denn so in der vergangenen Woche, wenn wir uns getroffen haben? Wir dürfen uns fragen, wie es uns geht. Wir dürfen aber über den Beruf reden und so weiter. Aber reden wir denn irgendwie, irgendwann, irgendwo auch mal über unsere gemeinsame Errettung, über die Freude, die wir in dem Herrn Jesus haben, über das, was uns verbindet, über das Wort Gottes? Ihr jungen Leute, wenn ihr euch trefft, was sind da Inhalte? Ich habe immer irgendwie so den Eindruck, die Angst, dass in dem Moment, wenn einer anfängt, über was Geistliches zu reden, dann irgendwie das Gespräch tot ist. Ist ja wie in den Jugendstunden, ja? Solange man zusammen ist über Gottes Wort, ist Stille. Kaum ist man fertig, reden sie alle. Haben wir so wenig über die gemeinsame Errettung zu sagen? Ist das so wenig mein Herzensinhalt? Vergleich das mal mit Gläubigen, die als Erwachsene zum Glauben gekommen sind und dann irgendwie dazukommen. Die reden nur über das, was sie erfahren haben. Und für uns ist das schon so normal geworden, oder? Dass Gemeinschaft eigentlich kaum wenig Christus beinhaltet. Wir sehen dann in Vers 26, das sechste Vorkommen, und da heißt es ausdrücklich, dass die heiligen Dinge, die du haben wirst, deine Gelübde, sie sollten sie nehmen und an diesen Ort bringen, wo der, den der Herr erwählen wird, und dann werden auch Brandopfer, Fleisch und so weiter erwähnt. Das zeigt, dass eben bei aller Berechtigung für Gemeinschaft, die wir persönlich außerhalb der Zusammenkünfte, außerhalb der direkten Versammlung haben dürfen, dieser Platz doch bestehen bleibt. Dass wahre Gemeinschaft nicht zu trennen ist von dem Ort des Zusammenkommens. Warum ist das von Bedeutung? Es gibt heute, und das ist anders als in früherer Zeit, gibt es Gläubige, die an allen möglichen geistlichen Orten sich versammeln. Und hier sehen wir, dass wahre Gemeinschaft nicht zu trennen ist von dem Ort des Zusammenkommens. Heißt das, dass ich keine Gemeinschaft haben kann mit einem Gläubigen, der einen anderen kirchlichen Weg geht? Nein, das heißt das nicht. Aber es heißt doch, dass eine solche Gemeinschaft irgendwie gedämpft sein muss. Manchmal habe ich den Eindruck, vielleicht auch bei euch Jüngeren, weil ihr die Trennungen nicht so miterlebt habt in den 90er Jahren, weil das für euch irgendwie nicht so präsent vielleicht ist. Ja, ihr habt da keine Verantwortung gehabt, vielleicht habt ihr den noch gar nicht mal miterlebt. Vielleicht versteht ihr auch nicht immer, warum wir uns eigentlich nicht miteinander versammeln, sondern getrennt versammeln. Und das führt dann leicht dazu, dass man eigentlich praktisch alles zusammen macht, bis auf den Sonntagmorgen, vielleicht noch den Sonntagnachmittag. Ansonsten aber eigentlich keine Unterschiede fühlt. Und das degradiert, das macht die Frage des gemeinsamen Weges der Gläubigen zu einer Nebensächlichkeit. Und die ist es nicht. Es ist nicht ein Punkt unter 100 anderen. Ich sage nicht, dass es der wichtigste Punkt ist. Das ist es auch nicht. Aber es ist doch ein wesentlicher Punkt, ja. Wenn man das Glaubensleben mal unterscheiden möchte, dann gibt es das persönliche Glaubensleben und dann gibt es das gemeinsame Glaubensleben. Und da haben wir schon mal gesehen, dann sehen wir sofort, dass jedenfalls ein großer Schwerpunkt unseres Lebens, nämlich das gemeinsame Glaubensleben, gerade in diesem Punkt wir unterschiedliche Wege gehen. Und dass wir eben deshalb nicht so tun können, als ob eigentlich alles in Ordnung ist, ja, bis auf diesen Nebenpunkt. Nee, das ist es nicht. Die Gemeinschaft ist letztlich nicht zu trennen von diesem geistlichen Ort. Wir gehen weiter nach Kapitel 14. Da finden wir die nächsten drei Vorkommen dieses Ortes. Vers 23, Kapitel 14, Vers 23, du sollst essen vor dem Herrn, deinem Gott, an dem Ort, den er erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Vers 24, wenn der Weg zu weit für dich ist, dass du es nicht hinbringen kannst, weil der Ort fern von dir ist, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dahin zu setzen, wenn der Herr, dein Gott, dich segnet, so sollst du es für Geld geben. Und binde das Geld in deine Hand zusammen und geh an den Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Und gib das Geld für alles, was deine Seele begehrt. Für Rinder und für Kleinvieh und für Wein und für starkes Getränk und für alles, was deine Seele wünscht. Vers 23 zeigt uns noch einmal, dass es ein Ort der Gemeinschaft ist. Es ist ein Ort, wo wir miteinander Gemeinschaft pflegen. Deshalb ist auch so wichtig, wie wir zu diesem Ort kommen. Ich meine jetzt nicht äußerlich, sondern was wir eigentlich mitbringen an diesen Ort, zum Beispiel an Sünden. Ein Ort der Gemeinschaft. Wenn ich miteinander Gemeinschaft habe, dann bringe ich meinen Bruder, meine Schwester mit denen in Verbindung, was ich mitbringe. Wie war das denn heute Morgen, als wir diese Gemeinschaft auch ganz praktisch durch das Essen von dem Brot und das Trinken von dem Kelch ausgedrückt haben? War unser Leben in Ordnung? Haben wir die Dinge in Ordnung gebracht? Alles, was nicht in Ordnung ist, bringe ich mit in die Zusammenkunft. Man kann nicht sagen, dass damit die Zusammenkunft verunreinigt wäre, ja, die Geschwister, die da wären. Wir sind nur für das verantwortlich und in diesem Sinn verunreinigt, wenn wir wissen, dass jemand in Sünde lebt und in der Gemeinschaft teilnimmt. Das ist in aller Regel nicht der Fall. Aber das, was ich in meinem Leben tue, was vielleicht kein anderer sieht, und Sünde und nicht in Ordnung gebracht habe, bringe ich hinein. Das macht mich mitverantwortlich dafür, dass unser geistlicher Zustand oft in den Zusammenkünften so schwach ist, weil meine Sünde nicht in Ordnung gebracht ist. Und ist dir das bewusst? Wir können den Herrn nicht verunreinigen. Der ist geheiligt, Johannes 17, im Himmel. Aber wir haben Gemeinschaft, 1. Korinther 10, wir haben Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus durch das Essen von dem Brot, das Trinken von dem Kelch. Und du bringst deine Sünde, ich bringe mit meiner Sünde den Herrn in gewisser Hinsicht mit Unreinheit in Verbindung. Das ist irgendwie ernst. Es geht um Gemeinschaft. Lasst uns die Dinge ernst nehmen. Wir haben in den vergangenen Jahren mit Recht eben durch die Trennungen, die wir erleben mussten, die wir auch verantworten mussten, haben wir einen Schwerpunkt gelegt auf die gemeinsame Verantwortung. Die ist da. Aber lasst uns nicht übersehen, dass nach 1. Korinther 11 auch eine persönliche Verantwortung ist. Ein jeder prüfe sich selbst und also esse er. Soll nicht dann zu Hause bleiben, sondern die Dinge in Ordnung bringen. Und wenn ich mit meinem Bruder im Streit bin und dann komme ich hier hin und tue so, als ob alles normal wäre und nachher ist der gleiche Streit weiter, das kann doch nicht Reinheit sein, oder? Und wenn die Welt das noch sieht, wie schrecklich wäre das. Dann sehen wir in Vers 24, dass der Ort fern sein kann. Wir haben eben schon gesehen, dass Gott Vorsorge getroffen hat. Aber der ferne Ort spricht auch davon, dass ich mich innerlich entfernen kann von dem Herrn. Ihr kennt dieses Gesetz in 4. Mose 9 bei dem Passa, dass wenn einer verunreinigt war, das war die Frage der Israeliten, ja, was soll ich denn machen? Dann kann ich ja das Passa nicht am 14. essen. Und dann ist die Antwort Gottes, dass er ja am 14. des zweiten Monats auch nochmal dieses Passa dann gibt. Und da spricht er dann nicht nur von Verunreinigung, sondern auch, wenn einer auf einer Reise ist, entfernt ist. Und er spricht davon, dass ich mich innerlich entfernt habe von dem Herrn. Dann sagt der Herr nicht, ja, dann ist der Ort für dich verloren. Sondern dann sagt er, dann komm trotzdem, ja, hier soll er mit Geld kommen, dann komm trotzdem. Denn es gibt keinen geistlichen Zustand im Leben eines Gläubigen, der nicht durch Bekenntnis wieder verändert werden kann. Wo wir nicht wieder näher zu dem Herrn Jesus kommen können. Aber dazu ist es natürlich nötig, dass ich überhaupt mal einsehe, auf was für einem geistlichen Weg ich bin. Wo ich mich dem Herrn gegenüber befinde eigentlich. Nicht, dass wir ständig in uns selbst hineinschauen sollten, ja. Das führt entweder dazu, dass ich mich überhebe oder dass ich resigniere. Aber so eine ehrliche Bestandsaufnahme in meinem Leben, ja, welche Rolle hat der Jesus eigentlich in der vergangenen Woche gespielt in meinem Leben? Das müssen wir uns doch mal fragen. Und wenn wir feststellen, ich habe eigentlich die Woche kaum an den Herrn Jesus gedacht, dann müssen wir das mal irgendwie auch bekennen dem Herrn. Und dann gibt es einen Weg zu diesem Ort. Und das nächste Vorkommen, das neunte Vorkommen dann in Vers 25 zeigt, dass sie, 25, 26, dass sie nicht leer zu diesem Ort kommen sollten. Nicht leer. Es war Geld, wo sie dann, wenn sie entfernt waren, eben dann die Tiere vor Ort kaufen sollten, was ja dann missbraucht worden ist in der Zeit des Herrn Jesus, wo er da diese Händler dann aus dem Tempelvorhof rauswerfen muss. Aber sie sollten nicht leer kommen. Wie kommen wir eigentlich zu den Zusammenkünften? Ich halte nichts davon, dass man sagt, wir müssen uns jetzt irgendwie vorbereiten, auch auf den Sonntagmorgen. Ja? Der Herr wird schon lenken in einer guten Weise. Aber wenn ich mich in der Woche nicht mit dem Herrn Jesus beschäftige, dann komme ich wirklich leer daher. Ich rede nicht von Situationen, wo du beruflich oder in der Familie eine Woche hast, wo alles drunter und drüber gegangen ist. Ja? Wo du innerlich auch so mitgenommen bist. Diese Situation kennen wir alle. Und meine Erfahrung ist, dass in so einer Situation der Herr am Sonntagmorgen zum Beispiel, wenn wir zum Gedächtnis zusammenkommen, dass er dann gibt. Aber ich rede davon, wenn ich eigentlich mich hätte mit dem Herrn beschäftigen können, mit seinem Wort. Aber ich habe es einfach nicht getan. Habe ich mit allen möglichen anderen Sachen und die technischen Medien heute, sie reizen uns ja geradezu, uns mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und keine Zeit mit Gottes Wort verbracht. Ja, mal eben so einen Vers, vielleicht noch den Kalenderzettel gelesen. Dann komme ich leer da an. Irgendwie tragisch. Bei den Korinthern war das ja so, dass sie übermäßig da waren, voll waren, weil sie sich selber darstellen wollten. Ja, in 1. Korinther 14, ein jeder hat von ihnen. Das ist nicht positiv bei ihnen. Der Herr tadelt das da nicht weiter. Er stellt das mal nur vor, aber das war bei ihnen, sie kamen so voll, weil sie alle in der Öffentlichkeit erscheinen wollten. Das wollen wir auch nicht. Aber wenn wir uns mit dem Wort beschäftigt haben, wenn wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigt haben, dann können wir auch etwas beitragen. Und ich meine gerade zum Gedächtnis mal. Beten tun wir doch alle zu Hause. Also ein Dankgebet kann doch eigentlich jeder von uns sprechen. Oder nicht? Nicht jeder von uns hat die Gabe oder die Fähigkeit, vielleicht auch den Mut, einen Dienst des Wortes in der Stunde zur Auferbauung zu tun. Ist sicher auch nicht die Aufgabe von jedem Bruder. Aber in der Gebetsstunde, da kann doch jeder beten. Hast du nicht etwas auf deinem Herzen oder kommen wir alle leer? Fangen wir an, uns mit den Gebeten zu beschäftigen, wenn wir hier in dem Raum sitzen oder wenn wir auf die Knie gehen? Wir haben doch auch ein Gebetsleben zu Hause, oder nicht? Oder beten wir da immer nur für das Essen? Haben wir nicht Themen, die uns auf dem Herzen liegen, im Blick auf Gottes Volk, im Blick auf die Geschwister am Ort, im Blick auf sein Werk weltweit, im Blick auf die Ungläubigen und. Eigentlich müssen doch unsere Gebetsstunden überspulen. Es gibt so viele Dinge. Und da ist Platz für jeden Bruder auch etwas. Vielleicht nicht an jedem Sonntag, ihr seid, oder jedem Donnerstag, ihr seid viele, aber bist du da und möchtest etwas beitragen von Herzen und auch Sonntagmorgens? Und auch ihr Schwestern, ihr sollt ja nicht leer da sitzen, ja? Ihr sollt ja nicht nur Konsumenten sein von dem, was andere vortragen. Die Gebetsstunde ist doch auch, ihr betet doch auch, habt etwas auf dem Herzen und könnt das leise, also ohne dass das gehört wird, dem Herrn sagen. Und dadurch vielleicht bewirken, dass der Geist das in einem anderen auch wachruft. Und Sonntagmorgens, das sind doch nicht nur die Brüder, die jetzt überlegen, ob ein Lied passt. Du kannst dir doch auch Gedanken machen über einen anbetenden Gedanken, der in diesem oder jenem Lied ausgedrückt wird. Oder auch für dich zu Gott, zu dem Vater, zu dem Herrn Jesus, einen Anbetungsgedanken aussagen im Herzen. Oder kommen wir alle leer? Wäre schade. Dafür ist der Ort nicht da, dass man leer erscheint, sondern dass man mit gefülltem Herzen dem Herrn, Gott, dem Vater, Anbetung bringen möchte. Kapitel 15 finden wir in Vers 20. Das gesagt wird, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du es essen. Da geht es um das Festessen, Jahr für Jahr, du und dein Haus, an dem Ort, den der Herr erwählen wird. So bemerkenswert, wie es hier heißt, du und dein Haus. Das ist eine Ermutigung an alle von uns, die wir Familien haben, dass wir als Familien kommen dürfen. Ich rede nicht von solchen Kindern, die jetzt noch, ich sage mal, die ganze Zusammenkunft stören würden. Ja, da wollen wir auch nüchtern bleiben. Aber an und für sich ist das ein Ort für die ganze Familie, du und dein Haus. Und wenn dein Kind zu Hause bei der Andacht ruhig sitzen bleiben kann, dann ist oftmals der Zeitpunkt auch gegeben, wo es in den Versammlungsstunden ruhig, einigermaßen ruhig dabei ist. Wir wollen Rücksicht aufeinander nehmen, aber nicht nur die Familie nehmen Rücksicht auf die anderen Geschwister, sondern wir nehmen aufeinander Rücksicht, einer auf den anderen. Und wollen unter keinen Umständen bei dem kleinsten Piep uns irgendwie geärgert fühlen. Bitte, Rücksicht aufeinander von allen Seiten. Aber es ist der Ort, wo die Familien ihren Platz haben. Und wir finden das im Alten Testament immer wieder, wie an diesem Ort auch kleine Kinder dabei waren. Sie mögen noch nicht viel verstehen, auch in der Zusammenkunft zur Auferbauung. Aber sie erleben die Atmosphäre, unter Gläubigen zu sein. Und sie erleben, was für uns der erste Tag der Woche bedeutet. dass es der Tag ist, wo wir für den Herrn da sind, wo wir uns versammeln um den Herrn, wo wir als Geschwister einen Platz haben, wo wir zusammenkommen. Kapitel 16, Vers 2. Du sollst dem Herrn, deinem Gott, das Passa schlachten, Klein- und Rindvieh, an dem Ort, den der Herr erwählen wird, und um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Das Passa scheint mir ein Hinweis zu sein auf das Gedächtnismahl. Das Passa war ja rückblickend auf die Erlösung. Das Gedächtnismahl ist rückblickend auf den Tod des Herrn Jesus. Dieser Ort, da ist das Gedächtnismahl. Nehmen wir das ein. Deshalb ist es auch so wichtig bei dem Gedächtnismahl, dass wir nicht einfach zusammenkommen, wie wir wollen, sondern dass es auf der Grundlage der Schrift ist, was er sagt über die Versammlung. Da dürfen wir an den Tod des Herrn Jesus denken. Vers 5. Du kannst das Passa nicht in einem deiner Tore schlachten, die der Herr dein Gott dir gibt, sondern an dem Ort, den der Herr dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Dort sollst du das Passa schlachten. Das unterstreicht nochmal, nicht nur, dass es der Ort ist, wo wir das Gedächtnismahl haben, sondern dass das Gedächtnismahl nicht zu trennen ist von dem Ort. Sie durften das Passa nicht irgendwo essen, sondern an dem Ort. Ich habe das verschiedentlich gehört, dass man gemeint hat, Tisch des Herrn und Mahl des Herrn sind zwei verschiedene Dinge. Man könnte das Mahl des Herrn, das Gedächtnismahl haben, auch wenn man, ich nenne das mal in Anführungsstrichen, am falschen Ort ist. Nein, das wird hier deutlich. Das Gedächtnismahl, und 1. Korinther 11, Vers 18 bestätigt das, ist da, wo man als Versammlung versammelt ist. Mahl und Ort sind nicht zu trennen. Genauso wie die Gemeinschaft am Tisch des Herrn dazu gehört, Vers 7, und du sollst es braten und essen an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Die Gemeinschaft am Tisch des Herrn, sie ist in Verbindung mit diesem Ort und mit dem Gedächtnismahl. Vers 11, und du sollst dich vor dem Herrn, deinem Gott, freuen, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit, der in deinem Tor ist, und der Fremde und die Waise und die Witwe, die in deiner Mitte sind, an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Hier werden in allen Einzelheiten die genannt, die daran teilnehmen dürfen. An diesem Mahl, sage ich mal, an diesem Ort, wo man sich versammeln sollte. Dort durfte man sich freuen. Das ist ein Hinweis darauf, dass wir in unseren Herzen weit sein müssen. Wer hat einen Platz am Tisch des Herrn? Dem Grundsatz nach jedes Kind Gottes. Wenn wir einen Empfehlungsbrief bekommen oder einen ausstellen, was schreiben wir da? Warum empfehlen wir jemanden an einen Ort, Nachbarort oder was weiß ich wohin, wo ein Zusammenkommen ist, mit dem wir in praktischer Gemeinschaft sind? Empfehlen wir jemanden, weil er mit uns in Gemeinschaft ist? Das wäre sektiererisch. Wir empfehlen jemanden, weil er ein Kind Gottes ist, weil er zu dem einen Leib Christi gehört und sich dementsprechend in seinem Leben verhält. Und jeder, der das tut, der hat Platz am Tisch des Herrn. Gottes Wort zeigt, dass es Hinderungsgründe gibt, unbedingt. Ja, die kennen wir, will ich jetzt der Zeit wegen nicht aufführen, aber das ist uns völlig klar, hoffe ich, uns allen. Dass nicht jedes Kind Gottes praktischerweise Platz hat. Ja, wenn ich mit Bösem in Verbindung stehe, wenn ich mich bewusst für ein Zusammenkommen entscheide, das andere Grundsätze hat, ja, dann kann ich doch nicht sagen, aber morgen gehe ich mal dorthin. Nein, das wäre ungehorsam Gottes Wort gegenüber. Aber lasst uns festhalten, dass die Gemeinschaft die weitestmögliche ist. Und dass, wenn jemand kommt, unser Wunsch immer ist, ihn aufzunehmen. Es sei denn, dass da etwas gegenspricht. Die Atmosphäre ist nicht, er darf nicht teilnehmen, es sei denn, er erfüllt Kriterien. Nein, unser Wunsch ist immer aufzunehmen. Ja? Wenn man das hier liest, wer da alles teilnehmen durfte. Natürlich, weil sie in Israel waren, weil sie gehorsam waren, weil sie nicht Götzendiener waren und so weiter. Und so bleibt das auch heute bestehen. Aber unser Herz muss so weit wie möglich sein, wenn es eben geht, jeden Gläubigen aufzunehmen, wenn er nicht im Widerspruch zu Gottes Wort sich verhält. Vers 15, 7 Tage, da geht es um das Laubhüttenfest, 7 Tage sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest feiern an dem Ort, den der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen und so weiter. Da sehen wir für das Volk Israel, dass diesen Ort auch noch im tausendjährigen Reich, wovon das Laubhüttenfest ein Vorbild ist, geben wird. Und für uns, dass wir auch noch im tausendjährigen Reich Versammlung Gottes sein werden. Da werden wir nicht mehr zusammenkommen, natürlich, da sind wir verherrlicht. Aber da werden wir den Herrn Jesus in Ewigkeit umgeben, auch in dieser Zeit. Versammlung hört nicht auf mit der Entrückung, sondern die Versammlung gibt es im tausendjährigen Reich. Offenbarung 21 macht darüber hinaus deutlich, dass es die Versammlung auch in der Ewigkeit noch geben wird. Vers 16, 3-mal im Jahr sollen alle deine Männlichen vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen, an dem Ort, den er erwählen wird. Dann werden die Feste genannt. Das zeigt uns, dass Versammlung Gottes nicht irgendwie an einem Tag ist und dann irgendwie nicht mehr. Für das Volk Israel gab es das 3-mal im Jahr, für uns gibt es das an jedem ersten Tag der Woche. Und deshalb wollen wir auch keine der Zusammenkünfte versäumen. Denn da, wo der Herr wohnt, wo er seine Gegenwart in der Mitte der Gläubigen verheißen hat, kann ich da freiwillig wegbleiben? Es gibt Situationen, ja, manche von uns müssen am Sonntag arbeiten oder an dem Donnerstagabend. Wir müssen Kinder verwahren, das geht nun mal nicht anders, gerade in den Abendstunden. Wir können auch mal krank sein oder aus Altersgründen nicht mehr kommen. Darum geht es alles nicht. Aber wenn ich kommen könnte und nicht gehe, dann geht mir der Segen verloren, den Gott nur an diesem Ort verheißen hat. Du kannst das nicht nachholen, indem du zu Hause bist. Da kannst du noch so viel die Bibel lesen. Aber diesen Segen, der ist einzigartig, dass der Herr persönlich in der Mitte ist. Deshalb wollen wir uns bemühen, wann immer es geht, an diesem Ort zu sein. Übrigens auch, fällt mir gerade ein, in unserem Urlaub. Ja, wir machen ja nicht Urlaub von dem Ort, oder? Oder suchen wir uns einen Urlaubsort und dann stellen wir fest, oh, da ist gar kein Zusammenkommen als Versammlung. Das wäre irgendwie die falsche Priorität, die wir setzen würden. Nein, wenn wir Urlaub machen, dann suchen wir doch den Ort, wo wir Gemeinschaft haben können mit den Gläubigen, die sich dort versammeln. Kapitel 17, Vers 8. Wenn dir eine Sache zwischen Blut und Blut, zwischen Rechtssache und Rechtssache und zwischen Verletzung und Verletzung zu schwierig ist, zum Urteil irgendwelche Streitsachen in deinen Toren, so sollst du dich aufmachen und an den Ort hinaufziehen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Vers 10. Und du sollst entsprechend dem Spruch tun, den sie verkünden werden, von jenem Ort aus, den der Herr erwählen wird. Und du sollst darauf achten, nach allem zu tun, was sie dich lehren werden. Hier sehen wir, dass wenn Entscheidungen zu fällen sind, die zu schwer sind, und der vorherige Abschnitt zeigt, dass es um die Sache geht, dass da Böses in die Mitte des Volkes Gottes gekommen ist, dass diese Entscheidung an dem Ort gefällt wird, wo der Herr wohnte. Das heißt nichts anderes, Matthäus 18, Vers 18, dass Lösen und Binden von der Versammlung geschieht. Und zwar von der Versammlung, versammelt zum Namen des Herrn Jesus hin. Wenn wir also jemanden aufnehmen oder wenn wir jemanden ausschließen müssen, dann ist das nicht eine Bekanntmachung, die ein Bruder vornimmt, sondern dann sind wir versammelt zum Namen des Herrn hin. Womit beginnt ein Zusammenkommen als Versammlung? Immer mit Gebet. Ich sage nicht, dass man nicht vor ein Lied singen kann. Aber wenn es darum geht, dass wir jemanden aufnehmen oder jemanden ausschließen müssen, dann können wir das nur unter Gebet, und ich sage unter gemeinsamen Gebet, als Versammlung tun. Ich hoffe, dass uns das bewusst ist, dass es hier nicht irgendwie um Mitteilungen geht. Ja, natürlich ist es so, dass wir das der Versammlung vorstellen und dann die Versammlung in die Verantwortung gerät, kommt, ja, dass sie prüfen muss, ist das richtig so, ist das biblisch. Aber wenn dann der Sonntag kommt oder wann auch immer das geschieht, wo jemand aufgenommen wird oder ausgeschlossen werden muss, dann ist das, wir sind versammelt. Dann ist das nicht irgendwie nach oder vor einer Stunde, sondern dann ist das eine Stunde, ein Zusammenkommen meine ich nämlich, wo wir in dem Namen des Herrn versammelt sind. Lasst uns, gerade wir als Brüder haben die Verantwortung, das uns Geschwistern insgesamt immer wieder vorzustellen und dementsprechend auch zu handeln. Und dann soll Vers 10 danach jeder handeln. Ist uns das klar? Wenn jemand ausgeschlossen werden musste, dann bin ich persönlich nicht frei, wieder Gemeinschaft mit ihm zu pflegen. 1. Korinther 5 sagt, keinen Umgang mit ihm zu haben. Und lasst uns das auch nochmal klar sehen. Da geht es nicht nur um solche, die am Brotbrechen teilnehmen. 1. Korinther 5 spricht überhaupt nicht vom Brotbrechen. 1. Korinther 5 spricht von jemand, der Bruder genannt wird, der also das Zeugnis hat, Christ zu sein. Und wenn so jemand in Sünde lebt, dann müssen wir das der Versammlung sagen. Beziehungsweise die Versammlung handelt dann. Und dann kann keiner von uns sagen, ja, aber mit dem mache ich persönlich noch irgendwie Kontakt, ja. Sei es über technische Medien, wie man das heute leichter, ist halt mal irgendwann in der Gruppe gewesen, WhatsApp-Gruppe, bleibt halt drin. Oder dass ich meine, so jemandem noch helfen zu können. Nein, danach ist zu handeln, und zwar überall. Und die Konsequenz, wenn man nicht nach diesem Spruch handelt, ja, das wird nachher dann vorgestellt in diesen Versen. Das heißt, Gott ist das ernst, dass wir wirklich dann entsprechend seinem Wort, egal ob in Breitenstein oder in Darmstadt, überall handeln. Kapitel 18, Vers 6. Und wenn der Levit kommen wird aus einem deiner Tore, aus ganz Israel, wo er sich aufhält, und er kommt nach all seiner Herzenslust an den Ort, den der Herr erwählen wird, und verrichtet den Dienst im Namen des Herrn, seines Gottes, wie alle seine Brüder, die Leviten, die dort vor dem Herrn stehen, so sollen sie zu gleichen Teilen essen, außer dem, was er von seinem väterlichen Eigentum verkauft hat. Hier sehen wir erstens, dass der Levit, ein Bild des Dieners, dass er Freiheit besitzt, nämlich, dass er nicht von der Gemeinde Israel damals oder heute von der Versammlung irgendwie bestimmt werden kann. Der Diener des Herrn ist frei, von ihm und allein von dem Herrn geleitet zu werden. Völlig klar, dass er natürlich als Bruder der Zucht der örtlichen Versammlung unterliegt. Ja, ich kann als Diener ja nicht tun und lassen, was ich möchte, sondern ich bin Bruder wie jeder andere inmitten der Brüderschaft, inmitten der Geschwister. Aber was meinen Dienst betrifft, ja, ist der Herr derjenige, der einem Diener, der uns als Dienern angibt, was wir tun, wo wir das tun sollen. Aber hier wird der Levitendienst verbunden mit dem Ort, wo Gott wohnte. Das heißt, auch heute, jeder Dienst, den ich tue, ist nicht zu trennen von Gottes Gedanken über die Versammlung. Das ist genau, was Epheser 4 uns vorstellt. Epheser 4 zeigt, dass jeder Dienst ein Dienst an der Versammlung ist. Und dass deshalb, wenn ich persönlich jetzt Dinge tue, die im Widerspruch stehen zu Gottes Gedanken über die Versammlung, wenn ich mich zum Beispiel verbinde, ja, mit irgendwelchen Gesellschaften in meinem Dienst, dann ist das im Widerspruch zu diesem Vers und dann ist das in klaren Widerspruch zu Epheser 4. Und dann können wir uns nicht eins machen mit so einem Dienst und damit auch nicht mit dem Diener. Und haben Verantwortung, ihm oder ihr das vorzustellen. Der Dienst, so sehr er meine Verantwortung ist vor dem Herrn, ist nicht zu trennen von dem örtlichen Zusammenkommen oder überhaupt von den Grundsätzen des Zusammenkommens. Wir finden dann einige Kapitel, dass der Geist Gottes nicht über diesen Ort spricht, aber in Kapitel 26 finden wir dann das 20., das vorletzte Vorkommen dieses Ortes. Da heißt es in Vers 1, 5. Mose 26, Vers 1, es soll geschehen, wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, und du besitzt es und wohnst darin. so sollst du von den Erstlingen aller Frucht des Erdbodens nehmen, die du von deinem Land einbringen wirst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, und sollst es in einen Korb legen und an den Ort gehen, wo der Herr, dein Gott, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Vielleicht ist das ein Hinweis auf das Land Kanaan, wo sie dann von diesen Früchten des Landes etwas bringen sollten. Vielleicht ein Hinweis für uns darauf, dass der Ort des Zusammenkommens eigentlich ein himmlischer Ort ist. Die Versammlung ist nicht, dieser Ort ist nicht verbunden mit der Wüste, sondern ist verbunden mit dem Land Kanaan. Das heißt, das Zusammenkommen ist ein Stück des Himmels. Das, was wir gestern gesehen haben, geistlicher Segnung in den himmlischen Örtern. Die Versammlung gehört zu dem Himmel und das Zusammenkommen als Versammlung gehört deshalb auch zu dem himmlischen Bereich. Und deshalb können wir auch als Versammlung uns nicht irgendwie irdischen Autoritäten unterstellen. Nein, die Versammlung ist himmlisch von dem Wesen und deshalb ist dieser Ort auch himmlischer Natur, dieser geistliche Ort und wird nach himmlischen Prinzipien von dem Himmel, von Christus selbst bestimmt und angeleitet. Und dann vielleicht wie zusammenfassend finden wir in Kapitel 31 Vers 10: Und Mose gebot ihnen und sprach am Ende von 7 Jahren zur Zeit des Erlassjahres am Fest der Laubhütten, wenn ganz Israel kommt, um vor dem Herrn, deinem Gott, zu erscheinen, an dem Ort, den er erwählen wird, sollst du dieses Gesetz vor ganz Israel lesen, vor ihren Ohren. Wo finden wir diesen Ort? Im Wort Gottes. Das heißt, wir machen uns nicht selber Gedanken, was die Grundsätze des Zusammenkommens sind, sondern ihnen sollte an diesem Ort das Wort Gottes vorgelesen werden. Das Wort Gottes, das ist die zentrale Belehrungsstelle, ja, wo wir finden Gottes Gedanken über diesen Ort, wo wir finden, wie wir uns an diesem Ort verhalten sollen. Das ist nicht unseren menschlichen Überlegungen gegeben. Wir können zu dem Wort Gottes hinzufügen, sind wir auch in der Gefahr, das ist die gleiche Gefahr für uns, wie von dem Wort Gottes etwas wegzunehmen. Wir können Dinge regeln, die Gottes Wort nicht regelt. Und wir können im Widerspruch zu Dingen handeln, die in Gottes Wort stehen. Beides ist verkehrt. Gottes Wort ist der Maßstab für das Zusammenkommen als Versammlung, für das Versammlungsleben überhaupt, damit der Herr auch praktischerweise in der Mitte der 2 oder 3 wohnen kann. Lass uns dieses Wort deshalb mit mehr Freude, mit mehr Elan, mehr Energie lesen. Da finden wir Gottes Gedanken über die Versammlung. Und da finden wir den Segen, den er uns allen schenken möchte, wenn wir im Namen des Herrn versammelt sind.